Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Judith Heidkamp. Das grüne, grüne Gras hat zu Ostern wieder Hochkonjunktur. Zumindest als Beschwörung des Frühlings, wenn's denn trocken genug ist. Legt man sich hinein mit Picknick, mit Buch. Manche rauchen Gras, Kühe fressen Gras. Das von nebenan ist saftiger. Die Farbe steht für Hoffnung, für harmlos, freundlich, anspruchslos. Um diese Art Gras geht's hier heute nicht. Hier geht es heute um eine echte Grasdystopie. Und darauf muss man ja erstmal kommen, wenn es denn stimmt, dass die ersten Assoziationen eher in die eben beschriebene Richtung gehen. Bernhard Kegel ist mein Gast, Verfasser von Sachbüchern, aber auch Verfasser von Romanen mit einer Menge Wissenschaftsfundament.
Ich ging abends zum Kiosk von meiner Wohnung und hatte plötzlich die Vorstellung, dass zwischen den Pflastersteinen eine Pflanze sich breit macht, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und das war ein Bild, das hat sich irgendwie in mir festgesetzt und hat dann schließlich dazu geführt, dass ich mir diese Geschichte ausgedacht habe.
In der brütenden sommerlichen Hitze verwandelten sich Straßenschluchten in goldgelbe Steppenlandschaften, über die der Wind Wolken von allergenen Pollen blies und diesen an geschützten Stellen millimeterdick ablagerte.
Ein paar zarte grüne Halme sind es erst, zwischen Großstadtpflastersteinen. Nur der angehenden Biologin Natalie fallen sie auf. Und bald auch, wie schnell diese Halme wachsen und wie schnell sie sich vermehren. Bald verursacht das neue Gras Risse im Asphalt, drückt Platten auf Bürgersteigen hoch. Der Verkehr wird beeinträchtigt und die Stadt entschließt sich, Gift zu spritzen. Doch wie sich herausstellt, bleiben alle Unkrautvernichter folgenlos. Natalie gibt der neuen Art einen Namen. Invicta, die Unbesiegte. Und Invicta wächst weiter. Bernhard Kegel, warum Gras? Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich hatte die Idee, dass diese Attacke, wenn man es denn so nennen will, von einem Organismus ausgehen sollte, der scheinbar völlig harmlos ist. Ich fand das reizvoller als jetzt irgendein Tier oder irgendeine Pflanze zu nehmen, vor denen man eh schon Respekt hat. Und insofern bin ich aufs Gras gekommen. Es ist vielleicht nicht ganz so abwegig für mich wie für viele andere, weil ich als Biologe viele Jahre sozusagen in der Stadtbiologie geforscht habe und auch an Orten, die normalen Menschen wahrscheinlich nicht einfallen würden, wenn sie nach besonderen Tieren und Pflanzen suchen, also Hinterhöfe, Straßengrünstreifen und so weiter. Das war damals die große Zeit der Stadtökologie, die ja in Berlin erfunden wurde. Und insofern bin ich schon jemand, der bis heute etwas genauer hinschaut als vielleicht andere Menschen. Und insofern war diese Vorstellung für mich gar nicht so absurd.
Das ist eine Stadtmutation von Gras, kann man vielleicht so sagen, die eben, Sie haben es ja schon angedeutet, nachher so eine Art Attacke produziert, also die zu einer wirklich gefährlichen Bedrohung für die Großstadt wird. Mhm. Woran liegt es, dass dieses Gras solche Superkräfte hat?
Also das verrate ich Ihnen jetzt nicht. Da wird ja im Buch kräftig drüber spekuliert. Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es könnte einfach eine spontane Mutation sein. Es könnte irgendeine fremde Pflanze sein. Das passiert in Großstädten andauernd. Wir bekommen ja dauernd sozusagen frischen Pflanzennachschub aus aller Welt in unsere Gartencenter, damit unsere Gärten immer wieder neu und hübsch blühen. Und viele dieser Gartenpflanzen finden irgendwie den Weg in die Freiheit und werden dann irgendwann mal zur Plage oder auch nicht. Und es gäbe auch die Möglichkeit einer genetischen Manipulation. Also alle diese Fragen werden im Buch diskutiert und für möglich gehalten.
Sie folgen dabei im Grunde genommen einem sehr klassischen Muster von Dystopie. Erst diese kleinen, unscheinbaren Anzeichen, die kaum jemand ernst nimmt. Mhm. Dann die wachsende Bedrohung und schließlich steht die Zivilisation auf dem Spiel. Haben Sie ab und zu an Krieg der Welten gedacht beim Schreiben von A.T. Wells?
An dieses und auch an andere Dystopien. Also das Ulke ist allerdings, dass ich selber, die ich mich natürlich stark mit meiner Hauptperson, einer Botanikerin, identifiziert habe, das gar nicht als Dystopie in dem Sinne empfunden habe. Und meine Hauptperson empfindet das ja auch nicht als Dystopie, also als totales Schreckensszenario. Zeitweilig schon. Also sie hat ihre Krisen und trauert natürlich ihrer geliebten Stadt auch nach. Aber ansonsten nimmt sie das eigentlich als Herausforderung, als überaus spannende, ungewöhnliche Entwicklung, die sie verfolgen will, möglichst hautnah. Empfindet das auch als so eine Art verdiente Strafe für all das, was wir sozusagen umgekehrt der Natur antun.
Die durchläuft eine ganz schöne Entwicklung, diese Hauptfigur. Erst ist sie so eine etwas schlappe Studentin, sag ich mal, und zum Schluss eine autarke Kämpferin in so einer Art Wildwest-Szenario. Wieso reagiert ausgerechnet sie so anders als fast alle anderen Menschen?
Ja, sie ist natürlich als Biologin sozusagen ganz nah dran am Problem und sie ist jemand, die sehr stark hadert mit dem, was wir so heute als Biodiversitätskrise oder Aussterben von Pflanzen und Tieren beschreiben. Im Grunde ist die Situation viel schlimmer, ja, das wissen wir ja seit ein paar Jahren. In der Fachwelt kursieren ja Begriffe wie Defaunation und biologische Auslöschung, um das zu beschreiben, was sich da draußen abspielt. Es sterben eben nicht nur seltene Arten, sondern es stirbt die Tierwelt in ganzer Breite. In Großbritannien stehen Spatzen auf der roten Liste. Das hätte man sich vor wenigen Jahren noch nicht vorstellen können. Und sie ist von dieser Entwicklung zutiefst emotional betroffen und will deshalb sozusagen diesen außergewöhnliche Gegenreaktion der Natur, denn so versteht sie das, verfolgen und in allen Einzelheiten mitbekommen.
Dabei kommt eben der Gedanke auf, eine neue Biodiversität der Zukunft könnte möglicherweise eine sein, in der der Mensch nicht mehr eine wichtige Rolle spielt oder gar keine.
Na, wir gucken ja hier nur auf eine Stadt und es bleibt in der ganzen Geschichte eigentlich offen, ob das nur etwas ist, was auch andere Städte betrifft. Das wird dann mal angedeutet oder gar die ganze Welt oder das ganze Land. Man kann sich ja damit beruhigen, dass die Natur nun ganz bestimmt nicht sterben wird. Die Umweltkrisen, die wir erleben, die stellen ja vor allen Dingen unsere Existenz und vor allen Dingen unser Leben, so wie wir es gewohnt waren, zu führen, in Frage. Und um die Natur als Ganzes muss man sich eigentlich keine allzu großen Sorgen machen. Wohl um die Tiere und Pflanzen, die es heute gibt. Die Natur der Zukunft wird sicher anders aussehen.
Dass insbesondere unsere Lebensweise in Frage gestellt wird, das ist natürlich ein Gedanke, der noch lange nicht bei allen Menschen angekommen ist. Wie ist denn das, Herr Kegel? Ordnen Sie sich so einem Genre zu wie der Climate Fiction?
Der Klimawandel spielt natürlich in der Geschichte auch eine Rolle, aber also für mich als Biologen, und ich stehe da nicht alleine, ist diese Biodiversitätskrise, die wir erleben, vielleicht noch die schwerwiegendere oder die gravierendere. Denn wenn Pflanzen- und Tierarten einmal ausgestorben sind, dann sind sie weg. Dann gibt es keine Möglichkeit, es zurückzuholen. In Bezug auf die Klimakrise haben wir ja immerhin noch die Option, gegenzusteuern. Arten, die ausgestorben sind, sind nicht wieder zurückzuholen.
Beim Thema Klima gibt es zum Beispiel im Journalismus ja inzwischen sowas wie eine Klimakarte. Ich glaube, beim Thema Biodiversität ist das noch nicht der Fall. Aber der Grundsatzgedanke ist ja, alle Themen haben mit Ökologie zu tun und Journalismus sollte das auch deutlich machen bei allen Themen und zwar möglichst lösungsorientiert. Würden Sie das auch für Belletristik gut finden? Sehen Sie Ihre Rolle so?
Das sind nun mal meine Themen. Also ich habe nicht die Option, über alles Mögliche zu schreiben, sondern ich habe alle meine Bücher drehen sich mehr oder weniger um Biologie, um biologische Fragen, biologische Probleme und der Verhältnis von Mensch und Natur. Und insofern, das ist mein Thema und ich kann nur feststellen, dass immer mehr Autoren, auch solche, die nicht so biologisch vorbelastet sind wie ich, das als Thema erkennen und darüber sich sehr fantasievolle Geschichten ausdenken, die natürlich je nach Hintergrund ganz anders ausfallen. Ich kann meine wissenschaftliche Herkunft nicht ganz verleugnen und will es auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein ganzes Genre geworden und auch das Thema schwindende Biodiversität taucht immer häufiger in Belletristik auf und das wird auch so weitergehen, vermute ich.
Also die Kombination ist spannende Unterhaltung und gleichzeitig auch Vermittlung von Wissenschaft. Was sollen denn Ihre Leser und Leserinnen lernen beim Lesen von Gras?
Ich weiß nicht, ob beim Lesen von Romanen das Lernen jetzt so im Vordergrund stehen sollte. Das ist für mich auch über die ganzen Jahre natürlich ein Lernprozess gewesen, zu merken, dass man Leser und Leserinnen in fiktionalen Geschichten nicht mit Fakten überfordern und überhäufen darf. Man muss auf die Geschichte vertrauen. Und im Vergleich zu meinen früheren Romanen ist relativ wenig Wissenschaft in Gras drin. Aber ich glaube doch, dass diese Gedanken, die wir also durch Nathalie, durch die Hauptperson erleben, eine Resonanz finden, hoffentlich in Leserinnen und Leser, dass sie darüber nachdenken, wie wir mit einer derartig verarmten Natur weiterleben können oder weiterleben sollten. Und ob nicht viele, viele Ereignisse, die wir erleben, also die Pandemie zum Beispiel, würde mir da als erstes einfallen, auch mit diesem Problem zusammenhängen, weil Menschen halt immer mehr auch in Räume eindringen, die vorher völlig unberührt waren und damit natürlich auch mit Krankheitserregern in Kontakt kommen, mit denen wir bisher nicht in Kontakt gekommen sind. Der Klimawandel ist ja im Grunde eine ähnliche und die Reaktion der Tier- und Pflanzenwelt darauf ist ja im Grunde ein ähnliches Phänomen. Also die Erde, die Welt, die Tier- und Pflanzenwelt reagiert auf das, was wir sozusagen auf der Erde angerichtet haben. Und das wird nicht immer nur zu unserer Freude ausfallen.
Bernhard Kegel, sein Roman Gras ist im Dörlemann Verlag erschienen. Und wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt daraus. Der beginnt mit der Ansprache des Berliner Bürgermeisters. Und ich bedanke mich beim Autor. Schön, dass Sie zu Gast waren bei uns.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Es liest Anne Müller, Regie Irene Schuck.
Der Grund, warum ich heute zu Ihnen spreche, gehört sicher zum ungewöhnlichsten, was je einen Amtsträger veranlasst hat, sich an die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt zu wenden. Nach Rücksprache mit den Fachsenatorinnen und Senatoren und den zuständigen Behörden bin ich aber zu dem Schluss gekommen, dass wir dringend Ihre Mitarbeit und Hilfe benötigen. Alle Berlinerinnen und Berliner sind dazu aufgerufen, an der Lösung eines Problems mitzuwirken, das, und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig, existenzbedrohende Ausmaße annehmen könnte. Ein Gras zerstört in nie gekanntem Ausmaß die Infrastruktur der deutschen Hauptstadt. Es bedroht unser Zusammenleben. Was wie ein Aprilscherz klingt, ist in Wirklichkeit eine Herausforderung, vor der noch keine Großstadt dieser Welt stand und die wir sehr ernst nehmen müssen. Dieses Gras ist so gefährlich, weil es unsere Lebensadern angreift, die Straßen. Ohne Straßen gibt es kein urbanes Leben. Für das, worum ich Sie heute bitte, ist es wichtig, dass Sie diese Pflanze erkennen können und wissen, was die Fachleute über sie herausgefunden haben. Es folgte eine Darstellung der bisher bekannten Fakten, darunter auch meine Karte. Es war eine gute, eindringliche Ansprache. Darin waren wir uns in der WG einig. Diskussionen entspannten sich um das Wort existenzbedrohend, das er angeblich nicht leichtfertig verwendet hatte. Was hatte er damit gemeint? War das nicht völlig übertrieben und somit verantwortungslos? Existenzbedrohend für was? Den Autoverkehr? Die Gewerbebetriebe? Ich hielt mich zurück, obwohl Ludwig und Nick mich mehr als einmal fragend ansahen. »Warum sagst du nichts, Nathalie? Du weißt doch mehr.« »Ach ja?« Sie hatten mir oft genug das Gefühl vermittelt, dass sie mich in dieser Sache nicht mehr ernst nahmen. Ihrer Meinung nach war ich von Invicta besessen und damit nicht objektiv, womit sie wahrscheinlich recht hatten. Auch Angela Forsch lobte den Bürgermeister. Er habe kein Blatt vor den Mund genommen und den Ernst der Lage schonungslos und zutreffend dargestellt. Dafür gebühre ihm Respekt. Nur, ob es helfen werde, da sei sie sich absolut nicht sicher. Sie war zum Fenster gegangen, hatte bei den letzten Worten leicht den Kopf geschüttelt und schaute danach mit versteinerter Miene in den Garten hinaus. »Hoffentlich gehen die Leute jetzt nicht auf alles los, was grün ist«, fügte sie nach einer Weile hinzu. Mich erinnerte der Aufruf des Bürgermeisters an die Arbeitseinsätze gegen Kartoffelkäferbefall vor dem Zweiten Weltkrieg, die ich aus den Erzählungen meiner Oma und aus der Literatur kannte. Damals wurden ganze Schulen und Arbeitslose zum Käfersammeln auf die Äcker geschickt. Geholfen hatten letztendlich nur Insektengifte. Der Kartoffelkäfer hat heute viel von seinem Schrecken verloren, aber es gibt ihn noch. Und er breitet sich weiter nach Osten aus. Jetzt schlagen sich die Chinesen mit ihm herum. Die Berliner erhörten die Bitten ihres Bürgermeisters. Selbstbewusst lachend verkündeten sie, man sei in dieser Stadt schon mit ganz anderen Herausforderungen fertig geworden, spuckten in die Hände und legten los. Innerhalb weniger Tage waren Gartencentern und Baumärkten alles ausverkauft, was sich zum Kampf gegen wuchernde Pflanzen eignete. Auch die angebotenen Pestizide. Auf Anordnung der Behörden wurde ihr Verkauf jedoch bald gestoppt, nachdem es wegen unsachgemäßer Handhabung zu Vergiftungsfällen gekommen war. Im Rückblick waren diese Wochen vielleicht die schönsten, die ich in Berlin bis dahin erlebt hatte. Oder besser, sie hätten es sein können, wenn ich unbefangen gewesen wäre. Plötzlich zogen alle an einem Strang. Alt stand neben Jung, Rechte neben Linken, Migranten neben Alteingesessenen. Wann hatte es das zuletzt gegeben? Man hörte die Schnappgeräusche der Heckenscheren, das Kratzen von Haken und Besen. Großstädter, die nie in ihrem Leben eine Sense in der Hand gehalten hatten, holten damit aus, dass einem Angst und Bange wurde. Es gab auch einige Unfälle. Die Leute standen Schlange, weil es nicht genug Gartengeräte gab. Manche knieten sich kurzerhand auf den Boden und gingen mit Küchenmessern und Scheren auf die Blattmasse los, nur um nicht untätig herumzustehen. Nicht wenige machten sich sogar mit bloßen Händen ans Werk und bezahlten das mit blutenden Schnittwunden. War es die Einsicht, dass es hier und jetzt wirklich um alles oder zumindest um sehr viel ging? Ich glaube nicht. Dass dieses Gras eine echte Bedrohung darstellen könnte, war in den Köpfen der meisten Großstädter nicht angekommen. Es überstieg ihre Vorstellungskraft, obwohl der Bürgermeister eindringlich gewarnt hatte. Das tat auch die Webseite www.berlingrast.de. Sie informierte in Wort und Bild und sollte als Koordinations- und Kommunikationshilfe dienen. Es war schlicht ein Riesenevent, eine Mordsgaudi, die nach getaner Arbeit in spontane Straßenfeste und Besäufnisse mündete, wovon zahllose in den sozialen Netzwerken und auf berlingrast.de gepostete Fotos zeugten, auf denen lachende Stadtgärtner sich mit Grasschnitt bewarfen. Die Aktion war ein Wachmacher, der die Berliner aus ihrem Alltagstrott riss und die Stadt in ein einziges Spielfeld verwandelte. Sogar Computernerds wie Nick krochen aus ihren Löchern. Dieses freche Gras konnte zwar nicht brüllen und beißen, da es aber plötzlich aufgetaucht war und aus dem Untergrund hervorbrach wie die Orks im Herrn der Ringe, mutete es teuflisch zombiehaft genug an, um sogar eingefleischte Gamer für eine gewisse Zeit an die frische Luft zu locken. Dass Invicta scheinbar unverwüstlich war, erhöhte nur den Reiz. In den betroffenen Straßen türmten sich Berge von Schnittgut. Die Taskforce machte nach einem in berlingrast.de veröffentlichten Plan die Runde, versuchte dem anarchischen Treiben so etwas wie System zu verleihen, suchte nach Pflanzen, die übersehen wurden und organisierte den Abtransport. Das Zeug werde verbrannt, hieß es. Später gab es Presseberichte, nach denen einzelne Wagenladungen einfach in den Wald gekippt wurden. Ich gab mir Mühe, mich mitreißen zu lassen, erst recht, als meine Prüfungen hinter mir lagen und ich plötzlich mehr Zeit hatte. Doch ich machte nicht aus voller Überzeugung mit. Der Wunsch, dazuzugehören, teilzuhaben an diesem Happening war stark, aber ich steckte in einer Wolke aus düsteren Vorahnungen, aus der ich nicht herausfand. Heute kann ich mich nicht an diese Tage zurückerinnern, ohne an das zu denken, was danach geschah. Das Gras kam zurück und spätestens beim dritten Schnitt dämmerte auch dem begriffsstutzigsten Amateurgärtner, dass das nun auf unbestimmte Zeit so weitergehen könnte, wenn man das Problem nicht buchstäblich mit der Wurzel ausriss. Die Beteiligung an den Invicta-Vernichtungsfeldzügen ließ massiv nach. Die Taskforce kam nicht hinterher und das Murren wurde lauter. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr taten, was sie konnten, hatten aber nur begrenzte Ressourcen. Gerüchte kursierten, dass sogar über einen Einsatz der Bundeswehr nachgedacht werde. Die Verkehrssituation verschlechterte sich von Tag zu Tag. Im Stop-and-Go schoben sich Blechlawinen durch die befahrbaren Straßen, unerträglich für die dort wohnenden Menschen. Die Stadtautobahnen waren chronisch verstopft. U- und S-Bahnen platzten aus allen Nähten. Mit Sonderzügen versuchten die Verantwortlichen, den Ansturm zu bewältigen. Irgendwann war jedoch die Grenze erreicht, weil der gesamte einsatzfähige Fahrzeugpark auf den Schienen unterwegs war. Es mangelte an Fahrern und eine engere Taktung war aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Zu Stoßzeiten kam der Verkehr in Teilen der Stadt gänzlich zum Erliegen und es wurde immer schwieriger, pünktlich zur Arbeit oder in der Schule zu erscheinen oder einfach seine Freunde zu besuchen. Der Ton wurde rauer, die Menschen gereizter, tägliche Auseinandersetzungen vor allem während des Berufsverkehrs häufiger. Man hatte das Gefühl, dass die ganze Stadt kollektiv immer schlechtere Laune bekam. Mitte des nächsten Jahres zeichnete sich ab, dass die Strategie scheitern würde. Zwar gelang es tatsächlich, einige wichtige Straßenzüge in Vikta freizuhalten, indem man die Fahrbahnen unterirdisch mit enormem baulichem Aufwand vollkommen vom umgebenden Erdreich abschottete. Schon aus finanziellen Gründen war das jedoch nicht überall machbar. Das Berliner Straßennetz war über 5.300 Kilometer lang und es bestand vor allem aus vielen kleinen Straßen, in denen für derartige Maßnahmen gar kein Platz war. Eine Wohnstraße nach der anderen wurde für Fahrzeuge unpassierbar. Straßenschäden waren jahrelang nur geflickt worden und unter dem Druck von Invicta platzten sie nun auf. Fahrbahnen verwandelten sich in ein riesiges Puzzle von großen und kleinen Asphaltplatten, die wie Eisschollen auf der lebenden Wurzelmasse dahintrieben. Bald konnten die dort parkenden Autos nicht mehr von der Stelle bewegt werden. In vielen Straßen wuchs das Gras im Sommer mannshoch. Wie Wildwechsel wandten sich darin Trampelpfade von Haustür zu U-Bahn und Geschäftseingängen. Krankenwagen und Müllabfuhr kamen nicht zu den Hauseingängen durch, die Feuerwehr gelangte nicht mehr nahe genug an ihre Einsatzorte. In Friedrichshain konnte die Feuerwehr nur hilflos zuschauen, wie ein Dachstuhlbrand auf Nachbarhäuser übergriff und am Ende ein ganzer Wohnblock in Flammen stand. Plünderungen nahmen zu und Ladenbesitzer begannen sich zu bewaffnen. In Teilen von Neukölln, Spandau und Lichtenberg trieben rivalisierende Banden und Bürgerwehren ihr Unwesen, weil der Staat weder die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten noch deren Sicherheit garantieren konnte. Ihre Patrouillen terrorisierten dort ganze Straßenzüge. Es drohten gesetzlose Zustände, weil die Beamten keinen Zugriff mehr hatten. In der brütenden sommerlichen Hitze verwandelten sich Straßenschluchten in goldgelbe Steppenlandschaften, über die der Wind Wolken von allergenen Pollen blies und diesen an geschützten Stellen millimeterdick ablagerte. Auch unter der Erde richtete Invicta immense Schäden an und eine Bekämpfung leistete dem sogar Vorschub. Wenn die oberirdischen Pflanzenteile beseitigt wurden, investierte das Gras nämlich in sein ohnehin schon enormes Wurzelwachstum und trieb dann umso kräftiger wieder aus. Seit 3 Jahren waren Gebäudefundamente und alles, was an Rohren, Kabeln und Leitungen im urbanen Boden lag, Invictas unaufhaltsamen Expansionsdrang ausgesetzt. Und nun zeigten sich die Folgen. Stromausfälle und Rohrbrüche häuften sich. Telefon, Internet und Fernwärme fielen aus, die Fernseher blieben schwarz, Straßenlaternen gerieten in bedrohliche Schieflage und stürzten um. Über Lautsprecherwagen wurden die Leute aufgefordert, ihre Radios anzuschalten, um amtlichen Verlautbarungen folgen zu können. Von LKWs wurden Batterien, Grundnahrungsmittel und Wasser an die Bevölkerung verteilt, die mit Panik, Aggression und Flucht reagierte. Viele Menschen, die es sich leisten konnten, kündigten ihre Jobs. Der Exodus war schon seit längerem im Gange, aber im 3. Sommer der Invasion kehrten so viele Menschen der Stadt den Rücken wie nie zuvor. Seit Beginn der Krise hatte die Stadt mehr als 500.000 Einwohner verloren, vor allem junge, mobile EU-Bürger, die in andere Städte weiterzogen oder in ihre Heimatländer zurückkehrten. Als ein Gutachten bekannt wurde, das den Einsturz eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Lankwitz auf die Zerstörung des Mauerwerks durch Invicta zurückführte, erreichte die Stimmung hysterische Dimensionen. Viele unterstellten den Behörden, die wahren Ursachen der Tragödie gekannt und vertuscht zu haben. Für große Verunsicherung sorgte zudem die Aussage der Gutachter, dass über kurz oder lang viele der in den 50er und 60er Jahren errichteten Gebäude gefährdet seien. Da eine Sanierung viel zu teuer war, sollten die Mieter umgesetzt und die Häuser abgerissen werden. Die Wirkung war verheerend. Das Unsicherheitsgefühl der Menschen wurde noch größer. Invicta griff offenbar nicht nur Straßen, sondern auch Wohnhäuser an. Spätestens gegen Ende des Sommers konnte von einem geordneten Gemeinwesen keine Rede mehr sein. Fast täglich hielten Protestmärsche mit stetig wachsenden Teilnehmerzahlen die Polizei in Atem. Demonstranten blockierten gezielt die Hauptverkehrsstraßen und immer häufiger kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Verletzten auf beiden Seiten. Beobachter sprachen von Straßenschlachten, wie es sie seit Bestehen der Bundesrepublik noch nicht gegeben habe. Was aus den Haustieren wurde, ist klar. Hier wimmelt es von streunenden Hunden und Katzen. Ich habe auch schon Schildkröten, Papageien und andere ungewöhnlich bunte Vögel gesehen und ich möchte nicht wissen, was in den Gewässern los ist. Ökologen würden sich die Haare raufen, aber ich will das den Besitzern gar nicht vorwerfen. Vielleicht konnten sie ihre Tiere nicht mitnehmen. Im Grunde ist es ja auch egal. Unter der Führung von Invicta entsteht hier ohnehin eine vollkommen neue Tier- und Pflanzenwelt, die es so noch nie und nirgends gegeben hat. Da kommt es auf ein paar freilaufende Heimtierexoten nicht mehr an. Spontan entschließe ich mich, neben dem zerschmetterten Kran über die Überreste des Zauns zu klettern und wie am Nachmittag über die Böschung und durch das Halmdickicht der alten Bahngleise bis zur Autobahn zu laufen, obwohl mich dabei ein seltsam mulmiges Gefühl beschleicht. Als ich mitten im Gräserwald stecke, schallt ein seltsamer und fremdklingender Schrei über das Gelände. Ich erstarre zur Statue. Was war das? Hier sind Zoo-Elefanten frei herumgelaufen. Auch die Geier, die wir auf ihren Kadavern gesehen haben, könnten aus dem Zoo stammen. Was läuft hier noch frei herum? Leoparden? Bären? Gorillas? Affenadler?
Anne Müller las in der Regie von Irene Schuck aus Gras von Bernhard Kegel. Der Roman ist im Dörlemann Verlag erschienen. Mit dessen freundlicher Genehmigung wird diese Ausgabe der Radiotexte auch im Bayern 2 Podcast Lesungen anbieten können. Und dieser Podcast bekommt einen neuen Namen und heißt jetzt Buchgefühl. Reden und lesen. Denn das machen wir hier. Reden mit Autoren und Autorinnen und vorlesen. Alte Lieblingsfolgen, zum Beispiel die mit Barbie Markowitsch, die ja gerade auf der Leipziger Buchmesse den Preis bekommen hat, oder die mit Bayern 2 Lieblingsbuch 22 Bahnen von Caroline Wahl, die finden Sie aber alle auch noch in diesem Podcast mit dem neuen Namen Buchgefühl. Und auf Bayern 2 im Radio gibt's das Format ab April, also ab morgen auch, aber auf einem anderen Sendeplatz, nämlich im Salon am Samstag um 14 Uhr. Samstag 14 Uhr Salon Bayern 2. Wir finden uns wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich die Redakteurin Judith Heidkamp.